mit Thies. Mit Thies.
Nach 5 Kilometern konnte ich eigentlich nicht mehr. Ich war da echt am Ende und dachte, ich will nicht mehr. Wie weit ist es noch? Ach, 37 Kilometer. Nun gut.
Wir kennen ihn als ruhigen, ernsthaften, aufrechtstehenden Sprecher der Tagesschau. Im Kontrast dazu der Läufer, der beim Ironman Hawaii nach fast 11 Stunden durch das Ziel läuft. Über den Weg dorthin hat Thorsten Schröder geschrieben in dem Buch Mit jeder Faser. Wir hören auch von den schönen Begegnungen, als er mit dem Fahrrad in Pakistan zum Beispiel unterwegs war und in welchem Land ihm die Gastfreundschaft ein bisschen Angst gemacht hat und warum plötzlich die Haare grau waren. Aber erst einmal zum Iron Man, wo zum Schluss ja immer noch ein Marathon kommt, nachdem man schon 180 Kilometer Fahrrad gefahren ist und 3,8 Kilometer geschwommen ist. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Also dieses bisschen Schwimmen am Ende klingt dann tatsächlich aber noch fast harmlos, ne? Also
es klingt so. Am Anfang.
Das ist am Anfang meine ich, ja.
Ja, genau. Geht gleich mit Schwimmen los. Das ist ein netter Einstieg. Aber auch das muss man erstmal hinter sich bringen, 3,8 Kilometer. Aber klar, das ist von all den drei Sportarten die einfachste. In die Horizontale und ein bisschen kraulen. Dann ist man im Ziel. Und je nachdem, ob man das schnell machen möchte oder einfach nur ins Ziel kommen will, muss man sich halt mehr oder weniger anstrengen. Auf Hawaii war es für mich dann ja einfach nur so, ich will ins Ziel kommen. Am Ende will ich da über die Ziellinie laufen. Also lasse ich es hier mal ganz langsam angehen und schwimme einfach mal eine Runde mit. Lass mich von den Wellen ein bisschen tragen und dann komme ich schon ins Ziel. Das war bei den Quali-Rennen davor da ein bisschen anders. Also da war dann auch das Schwimmen heftig, da musste ich ja Gas geben.
Es überrascht natürlich die Menschen immer noch trotzdem. Da macht der Mann aus der Tagesschau, macht tatsächlich den Ironman. Und immer wieder die Frage, die sich auch mir aufdrängt, was stimmt mit dir nicht?
Bei mir ist alles verquer, da stimmt gar nichts, also weiß ja. Nee, was stimmt mit mir nicht? Ja, das würde ich... Hatte ich vielleicht vor ein paar Jahren auch noch diese Ironmaner, die Langdistanzler, gefragt. Habe ich tatsächlich, weil ich erinnere mich immer noch an eine Anekdote. Ein Nachbar von mir, der war halt auch Langdistanzler, als ich einfach nur kurze Triathlons gemacht habe. Also so die olympische Distanz und Sprintdistanz. Das ja, kriegt ja jeder irgendwie mehr oder weniger hin. Und der ist einmal sonntags nachmittags mir über den Weg gelaufen. Und nachdem er 5 Stunden schon auf dem Rad unterwegs war, 5 Stunden hatte er schon trainiert. Ich wollte mit ihm ein kleines Schwätzchen halten. Ich kam gerade von der Bäckerei, hatte Kuchen geholt für ein nettes Kaffee und Kuchen trinken und essen mit der Freundin auf dem Balkon. Und wollte mit ihm ein Schwätzchen halten. Er hatte keine Zeit, weil er musste schnell nach Hause, weil er musste ja noch 1 Stunde laufen. Und da dachte ich mir, was ist das denn für ein irres Training? Also auf sowas hast du überhaupt keinen Bock. Da kannst du dir die Sonntage, Wochenenden, was auch immer, wirklich ein bisschen netter und geruhsamer vorstellen. Das war zu dem Zeitpunkt jedenfalls nichts für mich. Aber ich bin dann eben weich geworden.
Eigentlich wolltest du Fußballer werden, ursprünglich.
Eigentlich wäre ich gerne mal Fußballprofi geworden. Ich war von Anfang an, von Kindestagen an, war ich begeisterter Fußballer. Also mit der WM 74 in Deutschland, ja. So alt bin ich schon, bin ich begeisterter Fußballer gewesen. Und ohne Ball am Fuß gab es mich eigentlich nicht. Und deshalb war immer mein Traum Fußballprofi. Irgendwann fand ich dann die Reporter in den Rundfunkstationen großartig, die am Samstagnachmittag, damals war es ja auch eigentlich nur Samstagnachmittag, die von den Stadien, aus den Stadien berichteten und allein mit Stimme, mit Emotionen und den Hintergrundgeräuschen das transportiert hatten, was in den Stadien passierte. Das fand ich toll und da wollte ich dann Fußballreporter werden. Aber irgendwie musste der Fußball dann eine Rolle spielen.
Aber es kam auch ein Rückenleiden dazu, oder? Rückenleiden, das dich komischerweise nicht vom Ironman abhält.
Nee, lustig, ne? Ja, ein bisschen später jedenfalls. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann eben auch wirklich gar nicht lustig. Ich bin tatsächlich als Jugendlicher dann an der Wirbelsäule operiert worden. Das hat meine dramatisch grandiose, mir bevorstehende Fußballerkarriere zerstört. Nein, ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht zum Fußballprofi geschafft.
Ach du, für Pauli hätte es gereicht.
Vorsicht.
Für dünnes Pauli hätte es gereicht.
Dünnes Eis.
Ich bin ja HSVer. Nein. Du, wir verstehen uns heute sowieso nicht.
Ach herrje.
Ich als HSVer. Na,
ich bin ja tolerant. Ich bin ja total tolerant.
Du bist so nett.
Ja,
du bist
so gut. So sind wir.
Ihr habt schließlich die Punkte gekriegt neulich.
Ja, eben. Also das war schön. Aber ich glaube, darüber willst du jetzt nicht wirklich reden.
Nee, bitte nicht.
Ich hatte einfach nur Spaß am Fußball, gab für mich eigentlich nichts anderes als Fußball. Deshalb war dann diese Nachricht, dass ich operiert werden sollte, nicht wirklich schön und hat mir einen kleinen Kreislaufkollaps eingebracht. Das war schon so ein kleiner Schock. Deshalb war es dann auch erstmal vorbei, generell mit Sport. Tatsächlich wurde ich dann auch ausgemustert, Bundeswehr, all sowas ging. Zum Glück natürlich nicht. Also T5, Tauglichkeitsstufe 5, war alles nicht drin, was mit Bewegung, Sport und Gesundheit zu tun hatte. Der Rücken war irgendwie ein bisschen angeknackst. Ja, deshalb ging das jahrelang nicht und dann kam ich halt langsam wieder in den Sport rein, aber Fußball mit den abrupten Bewegungen war dann irgendwie auch nicht so das Wahre. Deshalb so das kontinuierliche Radfahren, Schwimmen, sowas wurde mir dann ans Herz gelegt und so kam ich dann langsam so zu diesen Sportarten, die dann letztlich ein Triathlon bilden können.
Bevor wir dann zu wirklich dem Ironman kommen, zu deinem ersten dann auch oder zu diesem Erlebnis, den das erste Mal zu erleben, kurz nochmal die Frage, wieso überhaupt Triathlon? Also der eine Kollege, den du nachmittags, Sonntagnachmittags da getroffen hast, der nochmal eine Stunde laufen musste, länger als du, der war es sicherlich nicht.
Na, das war ja schon der Langdistanzler, da war ich ja schon 12, 13, 14 Jahre Triathlet, aber Triathlon, da hat mich auch ein Kumpel mitgeschnackt, der ist nach Föhr gefahren für ein Wochenende mit seiner Freundin und hatte mich gefragt, ob ich nicht mitkommen will. Und gleichzeitig ist da so ein kleiner Triathlon und da könnten wir doch mitmachen. Das war so ein Jux- und Dollerei-Triathlon, reiner Spaß. Und da haben wir einfach mitgemacht, weil ich mich einfach gerne bewege. Fußball spielen war zu dem Zeitpunkt zwar auch wieder möglich, aber ich bin halt auch öfter gelaufen. Ich habe da schon meine Radreisen gemacht. Ich war ja viel auf allen Kontinenten auch schon mit dem Fahrrad unterwegs. Also war eigentlich begeisterter Radfahrer dann auch. Und naja, gelaufen bin ich dann auch so ein bisschen und dachte, naja, Schwimmen ist zwar schrecklich, aber das machen wir auch noch. Und dann machen wir einfach mal diesen Jux-Triathlon mit. Und das hat so einen Spaß gemacht, das war so toll, dass ich von dem Zeitpunkt 1998, auch verdammt lange her, sagte, ach, das kann man ja öfter machen. Und praktisch war dann auch das in Hamburg zwei Jahre oder drei Jahre, irgendwie ein paar Jahre später, wurde auch in Hamburg regelmäßig ein Triathlon veranstaltet, den ich dann auch regelmäßig mitgemacht habe. Jedes Jahr war ich dabei und so habe ich über Jahre immer Triathlon gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Immer in kleinem Maße und dann irgendwann kann man sich ja mal fragen, naja, jetzt hast du es viele Jahre gemacht, vielleicht gibt es doch noch eine neue Herausforderung und noch ein bisschen was Spannenderes und dann rückt so langsam sowas ins Blickfeld wie ein Langdistanz-Triathlon.
Warum ist denn der in Hawaii, der Ironman, warum ist das der härteste Triathlon? Warum ist der so viel härter als alle anderen? Wegen der Konkurrenz einfach?
Nee, nicht wegen der Konkurrenz, weil in Hawaii ging es für mich ja zum Beispiel nur darum, einfach ins Ziel zu kommen. Da ist die Konkurrenz ziemlich egal, die ist auch sonst relativ egal. Ich finde ja, um hier mal einen kleinen Exkurs zu machen, ich höre sonst immer Triathleten, das sind Egomanen und die denken ja irgendwie immer nur an sich und alle anderen interessieren sie nicht. Ich erlebe immer ein Gemeinschaftsgefühl bei diesen Triathlons, auch beim Langdistanz-Triathlon, weil es hat eigentlich jeder das Ziel für sich persönlich, eine Bestzeit zu erreichen oder überhaupt eine gute Zeit oder manche wollen auch einfach nur ins Ziel und das Erlebnis haben, sich da durchzukämpfen. Also ich empfinde das gar nicht als Konkurrenz, wenn da so viele Leute um mich herum stehen, sondern die haben alle ihr persönliches Ziel und keiner will dem anderen ans Leder, sondern man macht das für sich und man macht das gemeinsam für sich sozusagen. Natürlich, wenn ich, und so erlebe ich das auch bei anderen, also das ist immer total nett. Man wünscht sich gegenseitig Glück und viel Erfolg und klatscht sich ab und dann, ja, viel Spaß, hau rein. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn man sich qualifizieren will und vorne landen will. Aber auch dann wird es aus meiner Sicht für mich nicht zu einem bösen Konkurrenten, sondern also ich habe auch bei denjenigen, die dann schneller waren als ich, bei den Quali-Rennen, da beglückwünscht man sich und frotzelt so ein bisschen und hofft, dass man selber vielleicht doch noch irgendwie reinkommt. Aber ich empfinde das jetzt nicht als so wahnsinnig konkurrenzlastig. Ich finde, wir sind eine gute Gemeinschaft und haben alle möglichst viel Spaß gemeinsam.
Und warum ist er der härteste?
Na, der härteste ist er vermutlich wegen der schrecklichen Bedingungen oder der harten Bedingungen, die dort vorherrschen. Ich dachte ja auch, naja.
Hawaii klingt aber so idyllisch eigentlich.
Ja, klingt total idyllisch, aber also ich hatte jetzt nicht so viel Idylle, ehrlich gesagt, damit in Verbindung gebracht, weil ich ja schon ein paar Übertragungen aus Hawaii vom Ironman gesehen habe. Und was ich da sehe, ist keine Zuschauer, weil in der Lavawüste stehen nicht so viele Menschen rum und es ist einfach eine langgezogene Strecke ins Nichts. Die Sonne brennt unbarmherzig, es gibt keine Bäume, die Schatten spenden, wie gesagt, keine Zuschauer, die einem dann vielleicht nochmal Motivation spenden können, indem sie einen anfeuern. Und man ist damit sich ziemlich alleine unter Hitze und den schwierigen Bedingungen. Das ist schon eine Herausforderung. Schon beim Radfahren, wenn man dann die Stadt verlässt, Kona, und den Highway rausfährt ins Nichts. Und beim Laufen dann irgendwie noch eine Runde heftiger, finde ich, wenn man dann alleine auf der schwarzen Straße ins Nichts läuft, wo wirklich die Sonne unbarmherzig brennt. Und die Hitze, die ich vorher in Frankfurt schon mal bei Rennen über die Langdistanz erlebt habe, da dachte ich ja eigentlich, okay, also Hawaii kann mir nichts. Ich habe in Frankfurt ja schon Hitze erlebt. Das war schon anstrengend, aber ich habe mich da durchgekämpft. Also, hallo, Hawaii, kriege ich dann ja wohl auch noch hin. Aber dem war dann leider nicht ganz so. Also, es war schon noch deutlich, deutlich schwieriger. Ich habe es hingekriegt, aber ich habe mich da echt gequält. Ich sag dann ja natürlich, Hawaii will ich jetzt nur noch genießen. Mhm. Genießen war echt schwierig, weil du wirst da 180 Kilometer lang auf dem Rad gegrillt. Von unten brennt es vom Asphalt, von oben brennt die Sonne. Du kriegst das vielleicht nicht so mit, weil der Wind heftig weht. Deshalb kriegst du immer eine kleine Abkühlung. Aber du wirst da offenbar de facto gegrillt, was ich dann beim Marathon gemerkt habe. Da konnte ich nach 5 Kilometern, konnte ich eigentlich nicht mehr. Ich war da echt am Ende und dachte, ich will nicht mehr. Wie weit ist es noch? Ach, 37 Kilometer. Nun gut, die kriege ich vielleicht auch noch hin oder auch nicht. Da musste ich mir dann wirklich was zurechtlegen, um die Strecke noch zu schaffen. Ich hätte mich am liebsten hingelegt und hätte aufgegeben, aber hilft ja nichts. Da muss man irgendwie ins Ziel.
Was muss man sich denn mental erarbeiten, um letztendlich das doch noch zu schaffen, obwohl man eigentlich 35 Kilometer vor Ende eigentlich ja wirklich nicht mehr kann? Was muss man sich erarbeiten über einen Zeitraum, bis man soweit ist, den zu laufen?
Also so ein bisschen was habe ich von Grund auf mitbekommen. Also eine gewisse Disziplin kann ich an den Tag legen, wenn ich will, wenn ich meine, dass es das wert ist. Ich kann auch undiszipliniert sein, aber ich kann auch verdammt diszipliniert sein und den Willen haben, etwas durchzuziehen. Wenn ich mir etwas vornehme, etwas anfange, dann bringe ich es in der Regel zu Ende, wenn ich meine, es lohnt sich, dafür diszipliniert zu sein und sich dadurch zu kämpfen. Und dann kann man, wenn man einerseits diese Grundlage schon hat, dann kann man sich noch überlegen, ob man Strategien braucht, mit denen man zum Beispiel diesen Marathon dann in diesem Fall übersteht. Und in diesem Fall war das dann eben die Strategie, einerseits natürlich, ich will ins Ziel und visualisiere mir den Zieleinlauf, der grandios sein wird.
Okay. Also du stellst es dir ganz bewusst tatsächlich vor.
Ich stelle mir, das läuft dann, der kleine Film läuft dann in meinem Kopf ab. Ich stelle mir vor, dass ich ja für dieses Rennen ein Jahr lang oder 9 Monate jetzt zu dem Zeitpunkt dann, bis zum Quali-Rennen, habe ich irrsinnig viel trainiert und viel reingesteckt. Und dann werde ich jetzt ja wohl auch noch kurz mal 37 Kilometer irgendwie hinkriegen. Das sind so die Sachen. Und dann kommt natürlich das Entscheidende, die Verpflegungsstellen, die waren aufgestellt, alle 1,6 Kilometer, jede Meile stand eine Verpflegungsstelle. Und das waren so die Punkte, an denen ich mich entlang gehangelt habe. Also wenn
was gab es denn Gutes?
Ah, total leckere Kohlenhydratgels, ganz, ganz köstlich. Lecker Wasser und ganz fantastische Eiswürfel. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch, gab es da noch Salzstangen oder so ein Kram? Ich weiß es nicht genau. Cola, ein bisschen zuckriges natürlich auch. Aber für mich entscheidend waren die Kohlenhydratgels. Kohlenhydrate braucht man dann immer mal zwischendurch. Aber vor allen Dingen eigentlich Wasser zum Abkühlen und Eiswürfel, die ich mir unter den Einteiler stecken konnte, um einigermaßen Abkühlung zu haben. Aber eigentlich war es, wenn ich an der Verpflegungsstation war, Wasser über den Kopf schmeißen, dann war es zisch, wie auf einer Herdplatte, und dann war die Abkühlung, sobald ich die Station verlassen hatte, war es auch schon wieder vorbei mit der Abkühlung, und dann hieß es, oh, wie weit? 1,6 Kilometer. Okay, das musst du jetzt noch schaffen. Dann kommt die nächste Abkühlung. Und so ging es von Station zu Station, und so habe ich es dann letztlich auch geschafft, laufend fast die ganze Zeit. Das ist dann auch immer so eine Geschichte, ob man zum Gehen übergeht. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden, ein No-Go eigentlich, einen Marathon zu gehen. Okay. Aber so habe ich mich halt entlang gehangelt und habe dann tatsächlich auch die ganze Strecke dann ja irgendwie geschafft.
Was ist das für ein Gefühl, wenn wir ganz an den Anfang gehen, vor diesem Kraftaufwand? Dieses Gefühl, 226 Kilometer vor sich zu haben und natürlich nicht zu wissen, ob man in der Lage sein wird, seine Kräfte richtig einzuteilen. Wie ist dieses Gefühl am Start?
Also die Kräfte richtig einteilen, das mache ich man könnte auch sagen dummerweise, eigentlich immer ganz gut, weil ich meistens nicht an das Limit gehe. Das schaffen andere viel besser. Die sind im Ziel und brechen dann zusammen. Ich bin im Ziel und habe das Gefühl, ja, also alles rausgeholt habe ich nicht aus mir.
Ich könnte noch einkaufen gehen um die Ecke.
Das würde ich gerade noch schaffen. Also ich würde jetzt keine Bäume mehr ausreißen können, aber es ist immer noch eine gewisse Reserve da. Das ist so meine Vorsichtsmaßnahme. Ich gehe selten an die Grenze. Das habe ich eigentlich nur beim Qualifikationsrennen in Hamburg gemacht, wo ich dann wirklich alles rausgeholt habe aus mir. Ansonsten lasse ich immer noch eine Reserve. Das ist irgendwie so ein kleines Manko gewesen bei mir. Bei den ersten Rennen, das wäre dann in der Regel auch schneller gewesen. Aber so habe ich dann nicht so wahnsinnig viel Muskelkater in den nächsten Tagen zugegebenermaßen und bin nicht völlig am Ende. Das können andere besser. Das ist eher ein Manko bei mir.
Das klingt total arrogant. Also ich mache den Ironman und so weiter. Aber ich gehe nicht an die Grenze. Also ich will noch stehen.
Nein, natürlich, es ist hart an der Grenze. Es ist hart an der Grenze, aber ich beneide immer diejenigen. Ich beneide immer diejenigen, die wirklich alles rausholen und mit letzter Kraft es dann noch schaffen und dann quasi über die Ziellinie plumpsen. Ich bin auch völlig am Ende, ne? Gar keine Frage,
schon
so war
klar.
Das jetzt nicht gemeint.
Nein,
es ist jetzt nur, es ist immer noch ein bisschen was übrig und das mache ich, weil ich eben nicht Gefahr laufen möchte, mitten auf der Strecke zusammenzubrechen und nicht mehr können oder dann einen Marathon gehen zu müssen oder frühzeitig sagen zu müssen, ich habe keine Kraft mehr, ich lasse es. Sondern ich bin immer noch, ich kann das so austarieren, dass ich dann knapp unter der Grenze bleibe. Deshalb haut das immer ganz gut hin. Ansonsten geht es bei 226 Kilometern darum, dass du, Distanz entsteht im Kopf. Ich sage mir nicht, hier stehe ich jetzt am Start, jetzt mache ich gleich 226 Kilometer aus eigener Kraft. Wenn ich mir das so sagen würde, dann könnte ich gleich aufgeben, weil das erschlägt ein Jahr. Das ist grauenvoll. Nein, ich sage mir, okay, jetzt fangen wir mal an und was haben wir jetzt? Ach, 3,8 Kilometer schwimmen. Ja, und außerdem bis zur Boje ist ja nur ein Kilometer, dann geht es da quer rüber. Und guck mal, bis zur Boje schaffe ich das doch. Und wenn ich dann die Boje erreicht habe, dann sage ich schon, ach, schon großer Teil des Schwimmens habe ich schon geschafft. Wenn ich dann auf dem Rückweg bin, von mitten auf dem See zurück in Richtung Strand, dann kann ich mir sagen, oh, Zielspurt quasi, Zielgerade ist vor mir. Jetzt habe ich gleich schon die erste von drei Disziplinen geschafft. Wow, ein Drittel des Rennens ist vorbei. Wenn auch, aber das sage ich mir dann in dem Moment nicht, wenn auch kilometertechnisch ein publiger kleiner Teil mit 3,8 von 226 Kilometern, egal, daran denke ich nicht, sondern ein Drittel ist geschafft.
Total.
Yeah, schon die zweite Disziplin. Und so teile ich mir das Ganze in kleine Teilstücke auf und dann ist es alles gut bewältigbar.
Ich sehe schon, auch ein Ironman ist tatsächlich nur eine Ansammlung von kleinen Zielen. Eins nach dem anderen.
Und, absolut,
und
genau.
Das ist natürlich auch ein Geheimnis. Aber allein dieser Aufwand natürlich zeitlich gesehen ist unglaublich groß, für so etwas zu trainieren und sich erstmal zu qualifizieren. Was musstest du denn alles in deinem Leben streichen für dieses Ziel? Wie schwer war die Organisation? Wie viel hat deine Freundin gemeckert?
Also sie hat überhaupt nicht gemeckert, das ist ja das Tolle. Also meine Freundin ist einfach großartig.
Ja, sie hat ja auch einen harten Kerl dafür bekommen natürlich.
Naja, hart, das sei dahingestellt, aber einer, der ein Ziel vor Augen hat und das verfolgt. Das findet sie schon mal gut, wenn man sich solche Ziele vornimmt. Sie hat mich komplett unterstützt bei der ganzen Geschichte. Wenn es dann nachher an längere Trainingsumfänge ging und ich wenig Zeit hatte, noch weniger Zeit als sonst, dann hat sie gesagt, komm, ich koch heute, geh du laufen, ich putz heute, ich geh einkaufen, geh du deinen Sport machen. Was wir uns sonst halt aufteilen im Alltag, das hat sie dann mir abgenommen, also den Rücken super freigehalten, aber das ist auch echt nötig. Sonst ohne sie hätte ich das nicht alles auf die Reihe bekommen. Es war so auch schon anstrengend dann mit Arbeit und Training das alles zu organisieren. Aber was ich dann wieder gemerkt habe von Anfang an beim Langdistanz-Triathlon, es ist schon möglich, seinen Tag besser zu organisieren, sodass man das noch unterbekommt. Das ist genauso wie wenn man plötzlich Eltern wird, plötzlich und unerwartet und sich vorher fragte, was habe ich eigentlich mit der Zeit gemacht, die ich jetzt mit meinem Kind verbringe. Es ist viel möglich, obwohl man sich sagt, bisher hatte ich eigentlich auch keine Langeweile in meinem Leben, aber mit ein bisschen Organisationstalent geht das. Aber natürlich habe ich dann nachher ein bisschen verzichten müssen. Ich habe meinen Klavierunterricht zum Beispiel aufgegeben, weil dafür hatte ich dann tatsächlich keine Zeit mehr. Solche Opfer muss man dann schon bringen, ja.
Wie viele Tage dauert es nach dem Triathlon, bis man wieder richtig gehen kann?
Jetzt will ich,
Ich glaube, eine Freundin von mir ist mal den 100 Kilometer Nachtlauf in der Schweiz da, hat sie mal mitgemacht. Also bei der dauert es bestimmt 2 Wochen, Ja, sie so jetzt halbwegs beschwerdefrei wieder war.
Ja, das kann sein, aber 100 Kilometer waren es ja bei weitem nicht. Von daher ist es ja weicheierig, was wir da machen.
Eben drum.
Sondern es ist ja nur ein Marathon.
Und bei der waren es schon 2 Wochen.
nein, es ist ja vorher Schwimmen und vorher Radfahren und dann eben ein bisschen, oder dann eben dieser Marathon. Ich habe merkwürdigerweise gar nicht so wahnsinnigen Muskelkater. Das ist dann eher so, dass ich grundsätzlich müde bin von der Gesamtkonstitution und erstmal wieder zu Kräften kommen muss. Die Beine sind ein bisschen schwer und vielleicht fällt das Treppensteigen auch ein bisschen schwer, aber ich hab keinen großen Muskelkater danach. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hatte meinen allergrößten Muskelkater zu Anfang meiner Langdistanz-Karriere sozusagen, als ich umgestiegen bin beim Laufen vom Fersenlaufen auf Vorfuß-Mittelfußlaufen, also Laufstiländerung. Da habe ich habe ich eine sehr lange Trainingseinheit mit diesem neuen Stil gemacht, den meine Muskulatur gar nicht kannte.
Okay.
Und da war sie 5 Tage lang am Meckern und da hatte ich wirklich 5 Tage lang einen so heftigen Muskelkater wie bei keiner langen Radausfahrt, bei keinem Ironman.
Und auch nicht beim Radfahren, wie du gerade gesagt hast. Nee. Radfahren, das Teil, glaube ich, deines Körpers war. Ich meine, der Fahrradsattel war dir ja quasi schon angewachsen.
Genau.
So viel bist du ja in deinem Leben auch Rad gefahren, du Riesentouren gemacht. Mhm. Nach China, Neuseeland, Osteuropa, ich glaube so Ungarn, Rumänien, Bulgarien, auch gleich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, Pakistan, Marokko. Was sind so ein paar der Begegnungen, die sich bei dir eingebrannt haben, auch wirklich dank dieser Touren?
Ja,
gehen wir mal nach China zum Beispiel. Da bist du auf diesem spektakulären Highway gefahren, diesem Karakoram. Hochgebirgsstraße, so vorbei an den ganzen 8000ern, oder was sind das da?
Ja, 7000er Gipfel, da fährt man vorbei, eine großartige, beeindruckende Landschaft und wir sind in Pakistan losgefahren und dann rüber nach China gefahren, in der Tat an diesen Gipfeln vorbei. Großartige Landschaft und dann sind wir eben in die Provinz Xinjiang auch gekommen, da wo die Uiguren, die muslimische Minderheit, lebt. Ja, da denke ich natürlich sehr gerne zurück. Einerseits an den großen Markt von Kaschgar, der so wirbelig ist, da wird alles verkauft von Schafen, Ziegen, Hühnern bis zum vergoldeten Schrank und vergoldeter Truhe und da sind die Barbiere unter freiem Himmel und rasieren und schneiden Haare. Das ist ein irrer Markt, wahnsinnig, sich da umzugucken, das ist sehr unterhaltsam und spannend. Und da haben wir dann auf der Rückfahrt, haben wir unser Zelt aufgeschlagen neben einem Steinhaus einer uigurischen Bauernfamilie und haben uns mit denen versucht, mit Händen und Füßen zu unterhalten. Das sind so Begegnungen. Also da fragt man dann, können wir uns hier, weil es auch heftig wehte, es stürmte. Und da fragten wir dann eben diese Familie, ob wir unser Zelt neben deren Haus so ein bisschen im Windschutz aufstellen konnten. Und das durften wir. Und dann kriegt man so einen kleinen Einblick davon, wie die Menschen leben. Und jetzt gerade, ehrlich gesagt, mit der aktuellen Entwicklung in China, was ich so höre und ja auch manchmal selber verkünden muss, wie diese uigurische Minderheit da unterdrückt wird und in Lager gesteckt wird, wie es in Kaschgar offenbar aussieht mit den Überwachungskameras, weil man den Uiguren misstraut und sie überwachen will und zu richtigen, vernünftigen, in Anführungszeichen, Chinesen machen möchte. Das ist alles schrecklich, wenn ich das höre, weil ich dann natürlich auch an diese Familie denke, an die kleinen Kinder, die sie da hatten, was aus denen geworden ist. Also von daher sind die jetzt gerade, die Uiguren, in den letzten Wochen wieder verstärkt, auch für mich selber, in den Blickfeld geraten. Ich denke da an die jetzt zurück. Aber ja, das sind Begegnungen, die sind toll und die hast du halt besonders, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Da gibt es keine große Schranke zwischen dem Radler, also mir in diesem Fall, und den Einheimischen. Und der Kontakt ist immer sehr schnell hergestellt. Und das war überall so. Also da kannst du die Uiguren nehmen oder die Menschen in China oder auch in Rumänien. Die erste Begegnung mit Rumänen war großartig, gastfreundschaftlich. Und es ist einfach interessant, sich mit denen zu unterhalten, soweit das möglich ist, und einen ganz guten Einblick zu bekommen, wie es den Menschen geht und wie sie ihr Leben empfinden.
Also die Gastfreundschaft der Südafrikaner, die ist sehr direkt. Das war gewöhnungsbedürftig für dich. Warum?
Ja, das war sehr merkwürdig, weil du fährst da einfach mit deinem Rad durch die Gegend und dann kam in unserem Fall die erste Begegnung, da kam ein Motorradler an uns vorbei. Wir hatten gerade dann eine Rast gemacht, der kam zu uns und fragte uns dann einfach, sag mal, habt ihr Lust, heute Abend bei mir eine Runde zu essen mit mir gemeinsam. Mhm. Also ohne, dass wir uns vorher irgendwie unterhalten hätten, gar nichts, nichts. Der kam vorbei, sah uns, sprach uns an und lud uns ein. Und da macht man sich dann Gedanken. Wir sind ja so sozialisiert und aufgewachsen. Moment mal, was will der denn? Was hat der denn?
Total.
Was führt der denn im Schilde? Das ist ja total dubios. Wir haben auch erstmal Ausflüchte gesucht und eher so, ja, gucken wir mal, überlegen wir uns. Dann war er weg. Dann sind wir aber ja weitergefahren, dahin, wo er ja auch fuhr, und da trafen wir ihn dann ein zweites Mal und dann sagte er nochmal, ihr kommt dann ja nachher, ne? Hier, da müsst ihr lang, und dann haben wir gedacht, ja okay, dann haben wir uns beraten, also ich war da mit meinem besten Kumpel unterwegs auf Radtour. Ja. Haben uns beraten, naja, bisher waren die Begegnungen eigentlich ja immer ganz nett mit Einheimischen, und wenn der uns blöde kommt, dann nehmen wir unsere Räder und Rasen weg. Aber versuchen können wir es ja mal. Mhm. Und es wurde ein großartiger, toller Abend. Wir sind gemeinsam zu seiner Freundin gefahren, wir haben gemeinsam gekocht und hatten einen tollen Abend mit Kobus, dem Südafrikaner, seiner Freundin und wir zwei. Und das Gleiche ist uns ein paar Tage später dann nochmal passiert in Südafrika, als uns dann ein anderer Südafrikaner eben genauso mitten auf der Kreuzung ansprach und sagte, habt ihr heute Abend Zeit und Lust? Hier, ich koche euch was, beziehungsweise meine Frau hat irgendwie viel gekocht, die ist weg, aber hat den Kühlschrank voll gemacht, können wir aufessen. Und dann haben wir da den Abend verbracht und haben da auch gepennt, und also ganz großartig und sehr gewöhnungsbedürftig, aber interessant auch zu sehen, dass die Mentalitäten doch sehr unterschiedlich sind.
Toll, eines der vielen Abenteuer, die du auch auf dem Fahrrad schon erlebt hast vor einiger Zeit. Wie oft hast du schon Wettrennen gegen Ingo Zamperoni gemacht, der auch ein großer, begeisterter Radfahrer ist? Ich glaube, er hat mal erzählt, als er in Washington war, ist er auch morgens, weil es auch einfacher war, auch ganz oft mit dem Fahrrad gefahren einfach.
Ja, also Wettrennen haben wir gegeneinander nicht gemacht, wir haben aber gemeinsam trainiert und sind gemeinsam auf Wettfahrt gegangen bei den Hamburger Cycle Classics, beim Rennen, das es hier einmal im Jahr gibt. Das haben wir schon mal gemeinsam gemacht. Oder auch in Frankfurt waren wir auch mal gemeinsam am Start. Aber da gibt es kein Rennen gegeneinander, sondern immer miteinander.
Miteinander. So miteinander auch schön am Sonntagnachmittag, so einmal um die Alster rum. So.
Ja, da läuft man dann eher um die Alster. Radfahren ist dann doch eher ein bisschen außerhalb, vor den Toren Hamburgs am liebsten.
Die Leute, die dich aus der Tagesschau natürlich alle kennen, waren ja eines Tages mal ganz erstaunt, plötzlich waren die Haare grau. Wie passierte das so schnell bei dir damals?
Das passierte überhaupt nicht schnell. Das war ein sehr langsamer Vorgang. Ich weiß aber, dass ich tatsächlich beim NDR schon mein erstes Haar bekommen, graues Haar bekommen habe, als ich 1989, so um den Dreh, habe ich einen Studentenjob beim NDR gehabt. Da war ich noch Student und habe dann nebenbei ein bisschen gejobbt und war dann beim NDR als Student halt unterwegs. Und da erinnere ich mich, da habe ich auch mein erstes graues Haar entdeckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unmittelbar mit dem NDR zusammenhängt.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also. Bietet sich jetzt an. Aber so wurden es halt im Laufe der Zeit immer mehr. Und irgendwann, irgendwann waren es dann halt so viele, dass es auch sichtbar war.
Hast du schon mal gefärbt?
Gefärbt, jetzt müssen wir, Moment, Tönung. Nee, getönt.
Oh ja,
das ist ja dieser kleine Unterschied. Den machen Schröders ja gerne. War da nicht was mit Gerhard Schröder?
Liegt
ja
die Gen?
Also ich habe dann in der Tat einige Zeit getönt, und ich hatte einmal, oder war es dann eine Färbung? Also einmal ist so eine Sache jedenfalls grausam schief gegangen. Ich erzähle jetzt was, darf ich das überhaupt?
Oh, ja, natürlich.
Also, ja, klar, willst du es hören? Ne? Einmal ist da was gründlich schief gegangen. Ich habe dann eine andere Tönung gekauft, von der ich dachte, die Anwendung sei genauso wie die bei der anderen Tönung. Ich hätte aber den Zettel mal lesen sollen, wie man sie wirklich anwendet, denn ich hatte dann durch diese Tönung, hatte ich plötzlich so rötlich-braun schimmernde Haare.
Oh.
Also beim Sonnenlicht, draußen hat man das dann so kastanienrot so durchschimmern sehen. Das war ganz grauenvoll. Nur in der Tat, das war eine Färbung. Genau, deshalb musste ich 3 Monate warten, bis das Ganze rausgewachsen war. Aber das war ganz, ganz schrecklich. Ich habe mich kaum rausgetraut bei Sonnenlicht, weil es eben so schön rötlich leuchtete. Das Gute war, dass in der Tagesschau die Scheinwerfer offenbar das Ganze nicht so zum Leuchten bringen. Ah. Da war es dann trotzdem einigermaßen dunkel und das Rötliche schien nicht durch. Aber draußen bei Tages- und Sonnenlicht, das ging gar nicht. Ganz schrecklich, ein grauenvoller Färbeunfall.
Und beim Ironman hättest du auch mit den roten Haaren laufen können, denn da bist du ja einsam in der Wüste und keiner sieht dich sowieso.
Ja, das ist das Gute.
Über seinen harten Weg zum härtesten Triathlon der Welt hat Thorsten Schröder das Buch auch geschrieben. Mit jeder Phase. Mein Weg zum härtesten Triathlon der Welt. Dankeschön und Grüße nach Hamburg.
Ja, Dankeschön.